Meta war ganz schnell und OpenAI war auch sehr schnell. Und dann irgendwann, wo ich schon im Valley war, hat man Mistral geschrieben, man wird mal telefonieren in 3 Wochen. Da war der Deal schon vorbei, ja. Erst habe ich mit einem ehemaligen Bekannten geschrieben und dann meinte er so, ja, der Marc wird telefonieren und sonst ja Termin ausmachen. Und ich so, ich mag das nicht, wenn man Termine im Kalender hat, kann man ja gleich machen. Und er so, ja, Moment, 10 Minuten, dann muss noch fertig coden. Das hat mich gekillt, ja. Ich würde so eins der Lebensziele ist doch irgendwo so einen Wikipedia-Eintrag zu kriegen.
Ja.
An meinem steht es drauf, Austrian Wildcoder Peter Steinberger.
Heute im OMR Silicon Valley Update Podcast ein ganz besonderer Gast, auf den ich ein bisschen stolz bin, weil das hat doch das eine oder andere benötigt, um ihn zu überzeugen, hier bei uns in den Podcast zu bekommen. Er ist der wahrscheinlich meistgefragteste Mensch des gesamten Internets überhaupt, der gesamten AI-Branche, mittlerweile OpenAI-Mitarbeiter, OpenClaw-Erfinder Peter Steinberger. Peter sollte eigentlich schon zum Festival kommen. Es gab dann leider so viel Arbeit, dass es kurzfristig nicht geklappt hat, aber deswegen heute im Nachgang zum Festival eben dieser Podcast. Und ja, was soll man sagen? Peter hat die erste Firma aufgebaut, mit für 100 Millionen Dollar verkauft, hat dann ein paar Jahre Pause gemacht und hat dann eben ja, das erfunden, worüber die ganze Welt mittlerweile spricht. OpenAI hat ihn dann gekauft und ja, dort arbeitet er echt an der Zukunft des Agentic Engineerings. Und ja, wir haben einmal diese ganze Geschichte aufgerollt, haben über verschiedene Perspektiven gesprochen, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr könnt auch alle etwas mitnehmen. Genug der Vorworte, auf in den Podcast mit Peter Steinberger. Auf geht's. Moin Peter.
Servus.
Grüß dich. Erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich weiß, du bist der meistgefragteste Mann. Bevor wir einsteigen in den Content, ich habe eine brennende Frage vorab, und zwar, als das alles so crazy um dich wurde und Mark Zuckerberg und Sam Altman und so hinter dir her waren, da haben die dich ja angeblich angerufen. Hast du erst gedacht, das wäre ein Prank, oder dachtest du, ja klar, rufen die mich an?
Na, erst habe ich mit einem ehemaligen Bekannten geschrieben und dann meinte er so, ja, der Mark wird telefonieren und sonst ja Termin ausmachen. Und ich so, ich mag das nicht, wenn man Termine im Kalender hat, kann man ja gleich machen. Und er so, ja, Moment, 10 Minuten, dann muss noch fertig coden.
Okay. Okay, und dann haben die dich einfach angerufen. Okay, okay, okay. Also es ist auf jeden Fall ein guter Teaser. Wir wollen aber vorne anfangen, wir wollen dich erstmal kennenlernen. Und deswegen erstmal, wo kommst du eigentlich her? Aus deinem sehr sympathischen Dialekt weiß man natürlich, dass du Österreicher bist, aber wie bist du aufgewachsen? Gab es irgendwie eine Prägung von den Eltern im Zimmer?
Wie bin ich aufgewachsen? Als Einzelkind, nur Mama, noch Schweine gehabt, wenn ich ganz klein war, dann nur Hühner. Also wir waren aber in der Farm, bin eigentlich so ganz behütet am Land aufgewachsen.
Okay, okay. Und war für dich warst du so ein typisches Nerdkind irgendwie mit Computer im Keller und hast irgendwie schon mit 12 angefangen zu programmieren? Oder wann war so dein erster Kontakt mit dem Computer?
NC 533 Megahertz, also relativ spät. Mhm. Davor war einfach Geld da. Ja, also ich hab das selber arbeiten müssen.
Okay, okay. Und ich meine, wann ging das dann los, dass du gesagt hast, okay, irgendwie klickt's hier bei mir irgendwie besser? Weiß nicht, hast du in der Schule schon gemerkt, okay, ich baue hier irgendwelche coolen Sachen und andere nicht um mich herum, oder kam das dann später in der Uni? Erzähl mal so ein bisschen den Weg, wie das dann weiterging.
Ja, die Kurzfristung war, ich glaube, Sport war das einzige Fach, in dem ich nicht eine 1 gehabt habe.
Wirklich? Okay, okay.
Ja, das ist, ich war eher ein ruhiges Kind und hab gern getüftelt. Da
okay.
Für Elektronik gemacht, wo ich dann einen Computer gehabt habe und dann entdeckt habe, dass man da programmieren kann. Dann habe ich halt Blödsinn gemacht und Webseiten gebaut und Kopierschutz für Disketten und so weiter.
Okay, und dann hast du studiert, ja auch was mit Informatik. Hast du dir auch, also wie ging das dann weiter? Hast du dann irgendwie überlegt, okay, ich bin jetzt erstmal irgendwo angestellt und mache mal einen normalen Job, oder war da irgendwie so ein Unternehmergehen in dir vielleicht schon irgendwie früh vorhanden? Wann hast du deine erste Firma oder wann hast du dein erstes Geld verdient mit irgendwas aus dem Internet?
Also ich glaube, ganz instrumentell war, dass ich niemanden gehabt habe, der mir das Studium finanzieren hat können. Das heißt, während die anderen Ferien gehabt haben, habe ich halt Vollzeit gearbeitet und sonst immer Halbzeit nebenbei. Und da habe ich halt in diese Firma gekommen und die haben mir so ein dickes Buch hingelegt, von Microsoft Foundation Classes, und dann gesagt, oh, bau eine Windows-App. Da habe ich dann gelernt, wie man programmiert. Also mit viel Schmerz und Google. Das war damals schon ein Ding. Auf der Uni hat man mehr Survival gelernt, habe ich das Gefühl gehabt, und Strategie, wie man wie man halt seine Leute findet, seine Gruppen findet, damit man durch dieses komplexe System irgendwie durchkämpft. Und Programmieren habe ich eigentlich nie in der Uni gelernt.
Und hast du damals schon so Probleme gesehen? Es gibt ja diese berühmte Geschichte von dir, von deiner ersten Firma, dass du irgendwie so ein PDF auf irgendeinem Handy gesehen hast und das war irgendwie kacke und du hast irgendwie so ein Problem gesehen. Also wann waren für dich so das erste Mal, dass du so Probleme gesehen hast und gesagt, die muss man reparieren? Also gibt es noch irgendwelche einschneidenden Momente da vorher, bevor das dann richtig mit der ersten richtigen Firma losging?
Probleme ist, ich greife eine Software und dann ist sie überall Probleme. Also dieses Gehen, dass man überall Imperfektionen sieht und dann eben immer so ein bisschen Bugmagnet. Ich schaffe das immer, alles kaputt zu machen. Ja, das war immer schon eine Gabe von mir.
Dann lass uns da nochmal kurz weitergehen. Also du hast ja dann eine eigene Firma gegründet, dann hast du die aufgebaut, ich glaube über 10 Jahre, ja, ne? Und hast das dann ja nachher also gebootstrapped, für über 100 Millionen verkauft. Und wir besprechen vielleicht am Ende nochmal kurz über diese Geschichte, aber weshalb wir ja vor allen Dingen miteinander sprechen wollen, ist diese ganze Welt rund um OpenClaw. Und es ist ja extrem um dich gerade beschert. Ne? Du warst auf einem TED-Talk, habe ich gesehen. Lex Friedman hat dich im Podcast gehabt. Ich glaube aber trotzdem, dass gerade so im deutschen Markt sicherlich noch einige Leute sind, die immer noch nicht so richtig greifen können, was eigentlich OpenClaw ist. Ne? Die denken dann, es ist irgendwas halt mit AI und das sind irgendwelche Agenten, die für einen arbeiten. Aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erzählen, eigentlich diese Geschichte, wie du dazu gekommen bist und bis zu dem Punkt irgendwie. Was hat heute OpenClaw vielleicht? Was sind drei Sachen, die OpenClaw heute für dich gemacht hat?
Wo fangen wir an?
In Marrakesch vielleicht.
Ich fange am besten an bei meinem AI-Jahr. Wenn wir jetzt ehrlich sind, mache ich das jetzt seit 10 Monaten. Vorher habe ich 3 Jahre lang Leben genossen und bin dann so richtig reingesickt in das ganze Thema im April. Und da war schon dieses Need da, dass ich halt einen Prompt gebe und dann laufe in die Küche und entweder es funktioniert und das Ding rennt eine halbe Stunde oder irgendwas gibt, sondern es hört nach 5 Minuten auf. Und wenn du dann eine halbe Stunde was anderes machst und dann zurückkommst und es wartet eigentlich auf den Input, dann war wieder so, okay, 20 Minuten abraten. Und da war eigentlich schon dieses Need da, so ich hätte irgendwas, um meinen Agent da fernzusteuern. Ein Open-Source-Projekt gebaut, aus einem Hackathon raus, ein Vibe-Tunnel, also eigentlich ein bisschen ein Joke entstanden, ist aber dann relativ successful geworden. Aber es war irgendwie das falsche Format, also so einfach 1:1 das Terminal aufs Handy zu bringen, it works, but it doesn't feel good. Ja? Ist die falsche Abstraktion. Das war aber verdammt viel Arbeit und ich habe dann irgendwie gedacht, so, das werden die großen Labs alle bauen. Und obviously, das ist so was Essentielles. Es kommt sicher. Und irgendwie war es dann November und niemand hat es gebaut. Und dann denke ich mir so, Gott, muss ich alles selber machen. Und hab das Ding halt einfach gebaut. Und dann die erste Version in einer Stunde zusammengehackt. Und dann nochmal ein paar Stunden dazu gebaut, dass halt da Bilder gehen. Und dann relativ schnell gemerkt, wie nice das ist. Also so, wie praktisch das eigentlich ist, das, was ich selber nicht erwartet hätte.
Ich frage mich halt, du hast es ja erstmal für dich selber gebaut, ne? Hast ja gerade auch gesagt, um das so zu lösen. Und dann gibt es ja diese Geschichte, dass du dann irgendwie irgendwo hingeflogen bist im Urlaub und hast das immer mehr benutzt und dann plötzlich über Nacht ist es ja zu so einem Erfolg geworden. Ich will einfach verstehen, wie du das geschafft hast. Also natürlich ist es eine geile Product Experience und so, aber du warst ja nun auch 3 Jahre vorher irgendwie so ein bisschen offline und hast nicht irgendwie groß in der Welt umherposaunt. Diese Produkte, die du vorher gebaut hast, haben natürlich ein bisschen Traction schon gehabt, aber wie hast du diesen, also wie ist dieser virale Moment dann entstanden, dass plötzlich irgendwie das ganze Internet über dich spricht? Meinst du das einfach ein Zufall oder hattest du irgendwie doch ein großes Following bei X? Oder?
Der virale Moment hat mir doch einen Monat gekostet, um rauszufinden, wie ich das hinkriege. Vor allem diese Dissonanz, ich habe sehr schnell gemerkt, so wow, das ist richtig beeindruckend. Das ist ja wirklich nur in den letzten Monaten gekommen, dass die Agenten so gut geworden sind in Probleme lösen. Und das ist so ein, okay, wenn ich programmieren können, dann ist das eine für Probleme lösen und das abstrahiert alle anderen Themen auch. Das heißt, die sind halt einfach wahnsinnig gut im jedes Problem lösen. Bei mir hat es relativ schnell geklickt. Und dann habe ich halt das auch Freunden gezeigt, habe so eine WhatsApp-Gruppe gemacht und dann waren die entweder freaked out oder begeistert oder Mischung aus beiden. Mhm. Aber es hat niemanden kalt gelassen. Ne? Und ich weiß noch, wie meine nicht technischen Freunde dann gemeint haben, sie wollen das unbedingt. Und ich so, you should not have this yet. es ist noch nicht so weit. Ja? Und ja. Die dann richtig so, wie sie angepisst waren, so, was zeigst du mir das jetzt? Und dann kann ich das nicht haben. Also so, ich habe überall starke Reaktionen gekriegt. Ja. Und auf Twitter habe ich mir doch über meine 15 Jahre, wo ich da drauf war, ein gutes Following gebaut. Mhm. Also auch, weil ich öfter mal halt die Dinge so sage, wie sie sind. Und halt einmal anecke. Mhm. Nichts gekommen. Also auf Twitter hat es niemand gecheckt. Ein paar wenige Leute haben contributed. Es war nicht null, aber ich habe diese Dissonanz nicht verstanden. So. Mhm. Also fast so wie, dass man es nicht erklären kann, man muss damit spielen, um zu verstehen, wie cool das ist. Und habe dann eine Weile überlegt, wie kann ich das den Leuten zeigen, bis ich halt dann ein Port für Discord gebaut habe. Also original war es ja ein WhatsApp-Relay. Und dann einfach mal einen Channel gemacht habe. War, glaube ich, das erste, zweite, dritte Jänner, aber ganz Anfang des Jahres. Und dann einfach mal die Leute reingelassen habe. Und da sind die Leute gekommen und haben zugeschaut, wie quasi, damals war es noch Cloudbot, ja. Cloudbot-Bau. Und oder wie das Ding sich dann einfach durch mein Netzwerk durchhängt mit SSH und Dinge löst, die vom halben Jahr nicht möglich gewesen wären. Und da hast du dann einfach bei den ersten Leuten geklickt. Die haben dann Pull-Requests geschickt und darüber gesprochen und dann ist irgendwann zu den ersten Influencer gekommen und da habe ich dann schon gemerkt, so war jetzt geht das Ding ab. Ja, die nächsten Monate habe ich irgendwie sehr wenig geschlafen und sehr viel gearbeitet.
Das glaube ich. Nur nochmal, damit man das wirklich versteht. Also am Anfang war es ja im Prinzip einfach ein Chatbot, ne? Also du hast irgendwie, es gibt diese eine Geschichte, die ich von dir gehört habe, du hast irgendwie mit dem geschrieben, was in Marrakesch da gerade im Urlaub und hast du eigentlich immer über Text hin und her geschrieben und dann hast du irgendwann einfach eine Voice-Nachricht geschickt, weil man halt einfach so Voice halt schickt, ohne das zu reflektieren. Und dann hat eben OpenClaw selber halt realisiert, okay, das ist ein Voice, ich installiere mir jetzt halt das richtige Setup und schickt halt die Antwort wieder zurück.
Genau.
Das ist ja, also du bist ja selber da in gewisser Weise auch so reingestolpert, ne? Aber wann hast du halt realisiert, okay, da kann halt wirklich was richtig Großes draus werden oder war das das Ziel? Also du hast ja diese verschiedenen Projekte ausprobiert. Hast du schon gesagt, okay, it's the year of AI, ich will jetzt wieder angreifen, ich will irgendwas Großes bauen?
Honestly, eigentlich nicht, ja. Ich wollte einfach wieder, ich habe mich gefreut, dass ich wieder Spaß habe, Dinge zu bauen.
Ja.
Und habe dann angefangen, Software für mich zu bauen und Probleme zu lösen und zu lernen und einfach ganz viele neue Technologien ausprobieren. Ja. Ganz ewig lang habe ich iOS und macOS und die kleine Ecke gemacht. Und jetzt mache ich ja dann noch was mit React und mit Go und mit TypeScript. Also ich habe einfach rumgespielt und Dinge gebaut und Spaß dabei gehabt. Ja. Also das war jetzt nicht geplant, dass ich jetzt so, wow, ich muss jetzt irgendwas Großes machen.
Ja.
Nein, ich wollte einfach, mich hat das fasziniert, dass jetzt mit, wie gut damals eigentlich schon Coding-Agenten funktioniert haben. Und ich hab gemerkt, also, das wird alles verändern.
Ja.
Dann quasi jede freie Minute dafür verwendet, zu lernen, wie man damit am besten und am effektivsten Dinge baut. Und hat auch gleichzeitig viel Spaß dabei gehabt, Dinge zu bauen. Der Plan war nicht, dass jetzt irgend so was Weltveränderndes rauskommt.
Ja, ja, klar, so geht's, ne? Ich finde es halt einfach eine schöne Inspiration, ne? Weil ich hatte neulich einen Podcast gehört mit dem Erfinder von oder dem Engineering Lead von Claude Code und da hat er irgendwie gesagt, dass nur 5% vom Code bisher von AI geschrieben werden. Das ist irgendwie vor 6 Wochen oder so gewesen und dass wir immer noch ganz am Anfang stehen, ne? Also das hat 95, ich sage mal so artisanal Coding, so, ne? Die Leute schreiben halt immer noch Code mit der Hand in ganz vielen Firmen und das ist immer noch irgendwie so early ist, dass man sich einfach hinsetzen muss und einfach ausprobieren muss. Ich glaube, das ist auch am Ende des Tages warst du natürlich noch mal ein bisschen früher dran und hast halt einfach ausprobiert und dann irgendwann hat halt was geklickt. Wenn du jetzt heute auf deinen OpenClaw schaust, ich hatte ja gerade Nick Turley bei mir auf der Bühne bei OMR und er hatte auch erzählt, wie er das halt auch benutzt hat und wo aber auch dann vielleicht nicht ganz so vieles mehr benutzt und jetzt natürlich ganz stark an ChatGPT selber arbeitet, aber wofür nutzt du das heute? Was sind so zwei, drei Sachen, die du einfach konstant mit deinem OpenClaw besprichst oder was macht das für dich?
Das ist unglaublich praktisch, wenn ich irgendwo on the go bin, so quasi hilft mir das zu finden, wenn ich irgendwo auf Reisen bin, zum Orientieren. Für meine, inzwischen habe ich zwei Wohnungen, ich habe doch nur was in Wien und jetzt in London. Habe ich quasi jedes Mal eine Claw, die das Haus verwaltet und sich um alles kümmert. Und dann mir Messages schickt, wenn die Putzfrau kommt oder so. Ich verwende es so zum Researchen, wenn ich irgendwas Neues finde. Und dann ist das Sparing-Partner bei der Arbeit. Also so wieder mein kleines Telegram-Fenster und chat mit dem Ding.
Und für jemanden, der das jetzt noch nicht benutzt hat, ich meine, was du jetzt gerade sagst, außer dass eine SMS kommt, wenn die Putzfrau kommt, das kann ich ja auch einfach an ChatGPT machen. Ich kann ja auch einfach, also das ist ja auch mein Sparing-Partner oder für viele Leute der Sparing-Partner, dass man durch Ideen durchdenkt und so. Es ist halt nicht ganz so proaktiv, man muss halt immer irgendwie fragen, ne? Und dann kommt was zurück, anstatt dass es halt von selber kommt. Also wo siehst du da so die größten Unterschiede?
Okay, also Ideen sind oft bei mir so, hey, schau dir das Open-Source-Projekt an, was ist da spannend dabei? Dann muss das Ding, das Open-Source-Ding auschecken, irgendwo hinkopieren, kompilieren, starten. Das geht schon mal nicht in ChatGPT.
Ja.
Deine Kameras connecten, geht auch nicht wirklich in ChatGPT. Also diese Barriere, wo es eigentlich dann Dinge auf deinem Computer oder auf deinem Netzwerk braucht, da hört es dann spätestens auf. Die Art und Weise, wie die AI mit dir kommuniziert. Das Spannende ist, es ist inzwischen so viel Wissen, dass das in diesem Word Knowledge drinnen, wenn du der AI sagst, du bist jetzt in WhatsApp, dann kriegst du andere Replies, wie du bist in einem Webbrowser und du bist ChatGPT. Weil das Model selber schon weiß, was von ihm erwartet wird oder wie man in bestimmten Medien anders kommuniziert. Also das macht irgendwann einen riesen Unterschied. Es fühlt sich mehr an wie a thing und nicht nur wie ein Chatbot. Also gerade bei ChatGPT kriegst du oft so eine Wall of Text, die super ist, wenn du am Computer sitzt, aber nicht so toll ist, wenn du unterwegs bist.
Ja, du hast im Prinzip halt deinen persönlichen Assistenten irgendwie, ne? Also eine Seele in gewisser Weise, mit der du halt sprichst, die Sachen. Also andere Leute haben vielleicht einen Assistenten oder einen Founders Associate oder so, der dann halt das Open-Source-Projekt sich anguckt und du kannst es halt einfach OpenClaw halt geben.
Das Coole ist halt, ich habe halt mal OpenClaw so gebaut, dass es so ziemlich alle Data-Sources, die ich von irgendwo habe, angreifen kann. Ich kann mein Slack lesen, mein Discord lesen, mein Notion lesen, mein Linear lesen, mein WhatsApp lesen, mein iMessage, meine E-Mails of course, mein Kalender. Es kann DJ spielen, es kann quasi YouTube auf mein Sonos spielen. Es weiß, wann ich wo bin, auf welchem Bildschirm gerade arbeite. Je mehr du dem Ding Zugriff gibst auf deine Daten, desto coolere Dinge kannst du machen. Ja, es kommt quasi, ich krieg einen Ping von einem Message, wo mir irgendein Kumpel schreibt, hey, da gibt's einen Bug. Und ich schreibe einfach meinem Claw, hey, ja, schau mal, was Oma geschrieben hat. Mhm. Und brauch gar nicht mehr. Und 5 Minuten später habe ich meinen Pull-Request mit dem Fix.
Ja.
Von dabei, weil je mehr du connectest, dann kann es wirklich den kompletten Workflow von vorne bis hinten durcharbeiten.
Ja.
Und dann wird's halt richtig praktisch. Und jetzt auch, im letzten halben Jahr, wo die Models so gut geworden sind, ist, dass du dann eigentlich auch vertrauen kannst, dass unten rauskommt, funktioniert.
Ja, ich hab das gehört bei Lex Friedman, da hast du auch gesagt, es ist auch nicht so schlimm, wenn es nicht perfekt ist, weil am Ende ist es halt wie ein Mitarbeiter, der macht das vielleicht ein bisschen anders, als man selber es macht, aber es funktioniert und man rollt auch nicht zurück, sondern selbst wenn dann irgendwas nicht optimal ist, dann fixt man es halt nochmal. Und dann funktioniert es aber. Lass uns nochmal weitergehen jetzt. Also das Ding explodiert. Du bist der meistgefragteste Mensch des Internets. Sam Altman, Mark Zuckerberg, all diese Leute rufen dich an. Nimm uns doch nochmal so ein bisschen mit. Wie sah so diese Woche aus? Ne? Also du hast ja irgendwie schon, du musst ja nicht arbeiten mehr. Du hast ja irgendwie dein Exit gehabt. Du bist finanziell unabhängig. Wieso sagt man, okay, weißt du was, ich baue das halt innerhalb von einem OpenAI. Also wie ging so diese Woche, was ist in dieser Woche passiert?
Was ist in den Wochen passiert? Also das erste Monat ungefähr in Discord sind wahnsinnig spannende Leute gekommen. Ich habe irgendwie richtig smarte AI-Researcher gehabt und halt Leute, die einfach generell Bilder waren und interessiert waren. Und es ist eine richtig coole Community gewesen. Aber war dann irgendwo überschaubar und managebar. Dann irgendwann sind so die Floodgates abgegangen. Und plötzlich waren es nicht mehr 100 Leute, sondern 1000 Leute und dann 10.000 Leute und jetzt sind es knapp 200.000 Leute. Und ich habe mich immer weiter zurückgezogen aus Discord, weil es einfach immer, was einfach nicht mehr managebar war, ja. Diese pure Flut an Leuten, die das ausprobieren wollte und Fragen hat und ich bin komplett gedetost worden von Leuten. Und dann sind die ganzen Angebote gekommen mit Meta und OpenAI und so weiter. War das Ganze erstmal unreal, weil ja. War nicht geplant. Und gar nicht geplant, dass ich nochmal für eine Firma arbeite. Aber eben, weil ich dann mehr mit denen geredet habe und die Pläne, war es dann irgendwo doch sehr interessant.
Aber war es dann hauptsächlich eine menschliche Entscheidung, weil du einfach gesagt hast, da sind einfach so viele so smarte Leute und mit denen so eng zusammenzuarbeiten, ist halt einfach nochmal ein ganz anderes Level? Oder ist es auch so, hey, die Opportunity ist einfach so geil und ich meine, das ist Generational Wealth, was man da bekommen kann? Was war für dich die Hauptmotivation?
Ganz ehrlich, zwei Dinge. Ich habe quasi ein Jahr ganz viel gearbeitet, aber hauptsächlich by myself. Also natürlich, ich habe Open Source gemacht, natürlich wieder Contributions gehabt, aber letztendlich war jeder Tag, der Weg mir von quasi von Bett zu Büro und vielleicht irgendwo kurz woanders hin und wieder zum Bett. Und dann dieser Gedanke, okay, welche Firmen wären eigentlich interessant, wenn ich es mal wieder ändern würde? Nicht so wahnsinnig viele. Und sowohl Meta als auch OpenAI waren auf dieser kleinen Liste sehr weit oben. Mhm. Und die zweite Ding war auch, dass ich einfach mal wissen wollte, wie tickt so eine große Firma? Die größte Firma davor war meine eigene.
Ja.
Ich war einfach neugierig, wie funktioniert das, wenn es nicht mehr, bei mir waren es knapp 70 Leute, wenn es jetzt 70 Leute sind, sondern 7.000 oder noch mal wesentlich mehr.
Also eigentlich eine Curiosity, einfach eine Neugier. Und dann warum nicht?
Letztendlich ist das Schöne ja, ich muss nicht arbeiten. Also ich habe ja schon 13 Jahre geschuftet, die Firma aufgebaut, einen relativ guten Exit gehabt. Also was so rein ist vom Need, ist nicht mehr da.
Ja.
Aber das, was sich die Leute immer vorstellen mit, die ganz lange und dann retire ich und dann genieße ich das restliche Leben, das ist langweilig.
Also, ja.
Vor allem, wenn man dieses Bildergehen drinnen hat, das, ich war wirklich nach den 13 Jahren ziemlich kaputt. Aber irgendwann kommt es wieder und dann erkennt es den Stil.
Ja. Ja, nee, verstehe ich. Jetzt bist du bei OpenAI plötzlich im Konzern irgendwie mit, Konzern ist ja auch ein fieses Wort, ne? Also, es ist ja wahrscheinlich fühlt sich immer noch eher an wie Startup, aber trotzdem sind da 4000 Leute oder noch mehr. Du bist ja eigentlich schon eben dieser Solo-Builder, ne? Also wie, kannst du da jetzt auf der gleichen Geschwindigkeit weiterarbeiten? Wollte die Frage eigentlich später stellen, aber mir fällt das jetzt gerade ein hier zu diesem Thema. Ich habe mal dein GitHub angeguckt und dein bester Tag waren irgendwie 5.349 Commits in einem Tag. Das sind ein Commit alle 16 Sekunden. Also ich mache ja auch mit Purple AI machen wir halt auch so Agentic Engineering, ne? Also komplexe Features an existierenden Codebases und meine Engineers hauen halt am Tag so 20, 30 PRs raus und damit habe ich das Gefühl, stechen wir schon total raus. Aber diese Zahl 5000 irgendwas, also das verstehe ich überhaupt nicht, wie man da, wie funktioniert das?
Das funktioniert nur, wenn man irgendeinen großen Passcode automatisieren kann. Zum Beispiel geht auf alle Tests durch und verändert, wie man Assertions macht oder Find Duplicates und so weiter. Das kriegst du nur mit so stupider Code-Poliererei hin. Ja. Also, so 500.000 Commits, das geht schon eher mit echten Dingen. Aber generell, was überhaupt, dass man so viele Commits abschieben kann, das geht erst seit ein paar Monaten. Ja.
Klar.
Ja, wir haben es jetzt in diesem Jahr entwickelt von, wow, ich kriege einen Dopamin-Hit, wenn es geht. So, wenn die AI mal einen Fehler macht, so, dann what did I do wrong? Und ich glaube, die Key-Komponente dabei ist, das Environment für den Agent so baust, dass er alles, was er baut, da verifizieren kann.
Ja.
Also Beispiel, du hast irgendwie einen Bug in Launch D, nur bei macOS, dann lasse ich dem Agenten eine Remote-Box aufbauen, genau das Environment simulieren, um den Bug zu verifizieren, dann fix schreiben. Dann nochmal Environment simulieren, wo er verifizieren kann, dass es jetzt geht. Und nochmal wieder einen wirklichen End-to-End-Test, dass es wirklich korrekt ist. Mhm. Und dann kann ich dann kann ich auch mit so einer Prompt, weil dafür habe ich auch schon Skills gemacht, dass es mehr oder weniger automatisch geht, bis zum Commit muss ich dann nicht mehr wirklich drüber schauen. Oder halt dann mal vielleicht nochmal ganz kurz und kann halt jede Menge Dinge gleichzeitig machen.
Mhm. Ja, ich finde es trotzdem mind-staggering, weil ich habe mir viele GitHub-Profile in meinem Leben angeguckt und niemand ist irgendwie auch nur ansatzweise, ich weiß nicht, ob es so besten Listen gibt. Also ich fand es trotzdem sehr beeindruckend. Erzähl doch mal, wie das jetzt weitergeht. Also du bist jetzt halt innerhalb von OpenAI, du baust jetzt an dem Produkt weiter. Es gibt jetzt eine Foundation, du arbeitest da mit einem meiner Lieblingspodcaster, mit dem Dave Morin zusammen. Was ist da jetzt das Ziel? Wird das jetzt einfach sicherer und more adoption oder ist das einfach nachher ein Feature innerhalb von ChatGPT, dass man das einfach mit benutzen kann so und man muss sich, also wie, wo geht da, wo, was glaubst du, wo geht das hin?
Oh, es geht in mehrere Richtungen. Erstens mal, dass ich wirklich stolz bin, dass OpenAI auch verstanden hat, ist, für viele Leute hat irgendwie OpenClaw dieses Bild von AI gewandelt, von ist weird und kann ich nicht verstehen oder ist komisch zu, macht Spaß von dem brauchen wir mehr, ja. Also wir brauchen mehr Leute, die die Zeit nehmen, um AI zu verstehen, die versuchen, was damit zu bauen, irgendwie Teile zu automatisieren. Erstens mal, Token Consumption goes up, jeder gewinnt. Zweitens mal, wenn ich verstehe, was AI machen kann, dann kann ich mir vielleicht besser auf die Zukunft vorbereiten. Das ist mal ein gemeinsames Ziel. Und das zweite ist, OpenClaw ist halt so ein schönes, unglaublich flexibles, agentisches Framework. Egal welches Enterprise-Produkt jetzt eine Firma rauskriegt, wird nie so flexibel sein wie OpenClaw. Weil es einfach, du kannst es auf hinstricken, genau in die Richtung, die du haben möchtest. Es ist also wirklich so gebaut, dass es hackable ist. Das war so ein Design-Goal von Day One. Die Challenge, an dem ich jetzt gerade arbeite, ist, was fehlt noch, dass man halt da wirklich OpenClaw in Enterprises einsetzen kann. Also da gibt es natürlich viel. Ein Teil davon ist Public Opinion, weil eben ganz viele Leute ganz tolle Artikel geschrieben haben über das unsicherste Projekt der Welt. Wo immer mein Argument ist, wenn man jetzt Codex im YOLO-Modus startet, ist es genauso sicher oder unsicher. Mhm. Und ein anderer Teil ist auch, was fehlt im Sinne von Audit-Logs, wie kann man denn das Home Directory vom Acton so strukturieren, dass es vielleicht in eine Datenbank ist und man snapshotten kann und monitoren kann, dass man die Files parsen kann und so weiter. Also diese ganzen tausend Kleinigkeiten, die Enterprise finden wollen, da arbeite ich gerade mit Microsoft und Atlassian zusammen, um zu schauen, was fehlt denn jetzt eigentlich noch, weil die wollen das in ihren Firmen ausrollen.
Im Prinzip gehst du jetzt diesen Weg von, ich bin irgendwie der Solo-Builder und jetzt habe ich dieses smarte Environment um mich herum und ich habe irgendwie unlimited resources und plötzlich kann ich mit Microsoft und mit Atlassian und sonst wem arbeiten. Also ganz egoistische Fragen, ich bin ja auch Gründer hier in San Francisco. Und es ist echt schwer, als Founder halt den richtigen Weg zu finden. Und manchmal fragt man sich immer so, sollte man sich nicht einfach beim OpenAI bewerben und irgendwie versuchen halt das, was man macht, halt auf so einem Level einfach weiterzubringen? Also ist das was du Leuten empfiehlst? Du sagst, hey, am Ende des Tages werden sowieso die großen Labs die richtig coolen Sachen machen?
Der Markt ist so groß, dass die großen Labs können anders so viele Dinge gleichzeitig mit Fokus arbeiten. Ja, kann schon sein, dass die viele Dinge rausschmeißen. Aber nur weil man jetzt Dinge automatisieren kann, heißt das nicht, dass man es auch gut macht. Wenn ich jetzt schon meinen Weg geführt hätte, mit eine eigene Firma machen und das komplett durchzuziehen, dann würde ich das jedenfalls wieder machen, bevor ich jetzt zu einer großen Firma gehe. Mhm. Das ist eine ganz andere Experience. Beides sehr spannend. Vor allem OpenAI ist eine sehr einzigartige Firma. Ist eher wie so ein bisschen mehr wie ein Startup an, wie viele Startups. jeder arbeitet unglaublich hart. Also ich habe mir gedacht, ich bin verrückt, dass ich quasi 7 Tage die Woche arbeite. Ja. Das ist nicht so verrückt, wie man denkt, wenn man dann irgendwie plötzlich bei OpenAI ist und Und ja, na, am Sonntag arbeite ich von zu Hause aus, sonst bin ich im Office, ne?
Ja, das Mindset gibt es irgendwie hier im Umkreis, hier um dieses Office im 3 Kilometer. Da macht das fast jede Firma so ungefähr, ne?
Das war so ein Ding, wo ich nach meinem Hiatus zurückgekommen bin und dann so richtig begeistert war. Die amerikanischen Freunde oder so, ja, let's go! Und die Leute in Österreich ein bisschen aufpassen, dass nicht, dass du wieder Burnout kriegst und so ein bisschen langsamer treten. Und ich mir dachte so, ah, ihr versteht es gar nichts. Ja. Ich mache jetzt lieber wieder ein paar Jahre Vollgas und mache dann einfach wieder mal ja Auszeit. Ja. Wie immer so konstant auf Prozent laufen. That's not me. Ja. Und das muss man einfach verstehen, okay, so funktioniert ich. Vielleicht ist es nicht der optimalste Weg, aber es ist der Weg, der mir am allermeisten Spaß macht. Und wenn mir was Spaß macht, dann bin ich einfach, dann ist es schwer, mich zurückzuhalten. Und dann kommen immer richtig gute Ideen raus, ja.
Ich meine, du sprichst da was an mit Österreich, ne, oder Deutschland, ähnlich ja auch. Es ist ja schon auch ein bisschen schade, dass halt dann so Ausnahmetalente eben wie so ein Braindrain halt aus dem Land rausgezogen werden und hierher gehen, ne? Siehst du das, also wie siehst du das? Du ziehst ja jetzt auch nach San Francisco, hoffentlich bald. Ist das der einzige Weg? Oder ist das der Weg, den du jedem empfiehlst, der halt irgendwie größere Ambitions hat? Oder glaubst du, dass man eigentlich sowas auch in irgendwo Zentraleuropa machen kann?
Nee, erstens mal, ich hab das Ganze hier in Wien und ein bisschen in London gebaut. Also das kann man sehr wohl überall machen. Und vielleicht sogar einfacher, weil jetzt in San Francisco hast du doch sehr viel Groupthink. Wenn man da ein bisschen weiter weg ist, dann hat man vielleicht ein bisschen ein anderes Environment oder einen anderen Zugang zu gewissen Dingen. Wenn man wissen will, wie tickt so eine richtig große AI-Firma von innen, da wird es schon eher schwierig mit Europa. Mhm. Also, schau, das hat mir irgendwie, Meta war ganz schnell und OpenAI war auch sehr schnell. Und dann irgendwann, wo ich schon im Valley war, hat man Mistral geschrieben, mal telefonieren in 3 Wochen. Da war der Deal schon vorbei. Ja.
Ja.
Ich glaube, da ist ein großer Unterschied. Die laufen auf einer anderen Taktrate. Die wählen den Weg und dann let's fucking go. Und dann wird losgelaufen. Und dann schaut man doch erstmal rum. Und ein bisschen. Nicht jeder. Ich habe richtig coole Freunde, die so richtig Gas geben. Aber das Environment zieht dann halt schon ein bisschen in eine Richtung, ne? Und dann, wenn ich im Valley bin, dann hast du eine ganz andere Energie. Und das wollte ich einfach immer ein paar Jahre erleben. Ob ich jetzt alt werde, mach das so lange es mir Spaß macht. Und derzeit macht es unglaublich viel Spaß, ja. Also, allein schon den Zugang zu haben, zu sehen, welche coolen Dinge bei OpenAI in Zukunft rauskommen werden, ist richtig dangerous, weil das Problem ist, wenn du im Office bist und versuchst, dich zu konzentrieren, und dann hast du halt links und rechts ein Gespräch und beides ist so interessant. Also ich habe dann auch angefangen, wieder mehr zu Hause zu arbeiten, weil I cannot get fucking work done, wenn zu viel spannende Dinge da laufen. Also diese zuzuschauen, wie das was gebaut wird und da einen Teil mitmachen zu können, unglaublich cool.
Ja. Ja, das ist wirklich, ich habe letzte Woche bei OMR 3 Tage lang versucht, aus Nick herauszufinden, was denn jetzt Johnny Ive da wirklich macht. Hat er mir natürlich nicht gesagt. Aber wenn man solche Zugänge hat, das ist natürlich, also ja, das ist sehr beneidenswert. Und also ich finde das total geil. Ich feiere das auch sehr. Wenn du jetzt aber, du sagst auch gerade so, ich meine, das ist ja total krass, was da passiert, ne? Da hat der aber auch in OpenAI irgendwie eine gewisse Verantwortung irgendwie, ne? Oder jetzt, ich sag mal, du, das ganze Agentic Engineering Thema verändert ja auch, wie viele Menschen man dann noch braucht, ne? Wie denkst du darüber nach, so über diese Job Lost Fear, die Leute haben? Ich sehe das ja immer sehr positiv, dass ich immer denke, ja, ey, aber das ermöglicht doch jetzt jedem so viel mehr zu machen. Und das heißt ja nicht, dass man jeden feuert, sondern jeder, der da ist, kann jetzt so viel mehr schaffen. Aber wie siehst du so da drauf?
Also, wenn man jetzt nur ein Beispiel bleibt bei Software, wir sehen es nicht, dass der Demand an Engineers weniger wird. Eher der Demand an, wir werden unglaublich mehr Software bauen, mehr Customer Software bauen, weil plötzlich alles so einfach geht, steigt jetzt einfach die Messlatte, was man erwartet. Also wenn du irgendwie schaust, so der Lean Startup, 10 Jahren, was man da mit was man da quasi releasen hätte können, ist jetzt so ein halbstündiges Prompt. Das interessiert niemanden mehr, weil das Level jetzt so viel höher ist, was jetzt so das, die Basis ist, die man erwartet. Ich glaube, dass es durchaus einen Umbruch geben wird. Also das wird durchaus auch Herausforderungen haben. Aber letztendlich sind so viele Jobpositionen, die besser werden würden, wenn Menschen mehr Zeit und Fokus hätten. Selbst wenn ich jetzt einen Ortstop einen Teil automatisieren kann, maybe vielleicht kriege ich dann mehr als 5 Minuten Zeit, um meine Probleme zu besprechen.
Klar siehst du das sehr positiv, ne? Und ich sehe es genauso. Ich frage mich immer, wie man dieses Mindset in die Leute reinkriegt, ne? Weil wenn du halt, also ich spreche ja mit vielen CEOs und CTOs auch, die irgendwie jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt auch mal irgendwie, also wenn ich an das Wort Vibe-Coding höre, dann stellen sich immer meine Haare zu Berge, weil Vibe-Coding ist für mich halt eher so ein Schimpfwort in gewisser Weise.
Oh no, das hat mich gekillt, ja. So eins der Lebensziele ist doch irgendwo so ein Wikipedia-Eintrag zu kriegen.
Ja.
Meinem steht es drauf, Austrian Vibe-Coder Peter Steinberger.
Okay, also, okay.
Delete.
Ja.
Manche nennen das Love at Scale, wenn du an meine Commits schaust.
Mhm.
Ich würde sagen, ich mache agentisches Engineering. Also quasi, man denkt auch wirklich nach, was man da baut und was man da mit dem Agenten diskutiert. Und der schreibt dann den Code, aber ich verstehe das System.
Ja.
Der Joke ist dann eher so, wenn es dann so später als 3 Uhr morgens wird, dann switcht man vielleicht irgendwann zu Vibe-Coding. Und dann hast du aber am nächsten Morgen die E-Regrets. Weil dann kommen halt die Bugs und dann kommt halt der ganze Slop, den du wieder aufräumen musst.
Ja. Aber das ist so interessant, ne? Weil ich glaube, die Leute denken immer so ein bisschen, durch AI wird jetzt alles ganz einfacher und ich muss nicht mehr nachdenken und ich kann jetzt einfach nur einen Satz sagen und dann kommt irgendwas raus. Bevor AI habe ich ja auch irgendwie mit dem Engineering-Team gesprochen. Ich habe irgendwie User-Research gemacht, ich habe das alles aufgeschrieben, ich habe irgendwie im Deutschen ein Lastenheft geschrieben oder ein PRD und habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, was ich halt will. Und dann habe ich es halt abgegeben fürs Engineering-Team und haben die das gebaut. Und so sehe ich das halt, ne? Dass halt am Ende des Tages musst du diese Gedanken immer noch machen. Und es wird ja, und dabei wird dir natürlich auch geholfen, aber dann kannst du es halt abgeben. Aber was ich trotzdem nicht verstehe, ist, warum so viele, gerade so CTOs, dann in Firmen irgendwie so eine, gerade gestern habe ich ein YC-Startup hier in San Francisco getroffen, über unser Produkt mit denen gesprochen und dann hat der mir gesagt, ja, also für Backend-Arbeit kann man ja eher noch nicht benutzen, weil das funktioniert einfach nicht. Und ich denke mir dann immer, wie kriegt man diese Curiosity aus denen raus, dass sie diese neuen Sachen auch ausprobieren und nicht einfach nur so abwehren und sagen, ja, es funktioniert nicht. So, kleine Unterbrechung. Ich habe es gerade im Podcast erzählt, wir waren bei einem YC-Startup und der CEO fand total spannend, was wir mit Purple AI machen. Aber der CTO war so, ach, wir sind schon AI first, wir brauchen das nicht. Und genau deshalb haben wir ein kleines Tool gebaut. Und dieses Tool hilft dir, also sagen wir mal Head of Digital Transformation, CEO, CMO, wer auch immer gerne AI einführen möchte, mal zu analysieren, wie gut ist eigentlich die AI wirklich? Wie gut hat das Team AI adopted? Und deswegen gibt es jetzt ein kostenloses Grading-Tool. Da kann man sich innerhalb von 2 Minuten eine Note ziehen, wie gut man im AI-Development aufgestellt ist. Also einfach auf www.bepurple.ai gehen, einmal das GitHub verbinden, analysieren lassen und eine Note abziehen. Ich gebe ehrlich zu, wir haben selber nur ein B, also auch bei uns noch einiges zu tun. Und damit zurück in den Podcast.
Wenn ihr halt mit der Einstellung hingeht, es funktioniert nicht, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Self-fulfilling prophecy.
Ja, vielleicht.
Ist es perfekt? Ne? Aber ich würde mal sagen, ist es sehr wohl ein Skill. Also das geht sogar so weit, dass ich schon ungefähr ein Gefühl habe, wie lange wird das jetzt dauern, das Prompt, das ich dem Agenten gebe? Und wenn mein Gefühl sich entdeckt mit der Realität, dann weiß ich, okay, irgendwo ist ein Denkfehler, irgendwas so. Und dann du machst einfach mal, früher hättest du auf Escape gedrückt und dann gefragt, so, hey, what's so hard? Jetzt gibt's /side, dass du quasi mit dem Ding chatten kannst auf einer Metaebene. Und einfach mal so fragen, sondern so, also wie läuft's? Where are your difficulties? Und dann kriegst du sofort so, da. Dann kannst du entweder stieren oder du musst vielleicht mal nochmal grundsätzlich was überdenken. Am meisten sind es Kleinigkeiten, wo der Agent halt mal irgendwie im Kreis läuft.
Ja.
Spätestens seit, ich würde sagen, seit 5.2, manche würden sagen 5.4, 5.5 war nochmal ein krasser Unterschied. Und das Ding alles bauen.
Ja, ja, ja.
Du musst, wir sind uns eher einig, ne? Aber natürlich gibt's immer nur Leute, die das nicht sehen. Und es wird immer Leute geben, die artisan handwritten Code machen. Aber es wird halt irgendwann einfach eine Nische sein. Weil letztendlich für ganz viele Dinge, it's good enough. Die Dinge, die wirklich kritisch sind, die überhaupt mal ein bisschen richtig gut sind. Und ja. Teile schauen wir genauer an, Teile schauen wir weniger genau an. Wenn man das System versteht, dann weiß man ungefähr, was ist kritisch, wo muss ich kreativ werden mit Testen und wo kann ich manchmal drüber nicken, weil das geht auf jeden Fall.
Okay. Ich habe zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen. In meiner Podcast-Community wurde gefragt, wie viel Kilo du auf der Bank drückst. Du hast am Anfang gesagt, du hast überall eine Eins, außer im Sport, aber jetzt siehst du ja ganz gut in Schuss aus und deswegen, das war die erste Frage.
Ganz ehrlich, zu viel trainiert, dann hat man die Schulter verletzt. Ich glaube, das ist so die ganz typische Verletzung, die jeder hat. Und hab dann eine Weile Pause machen müssen und fang gerade das wieder an. Furchtbar schmerzhaft ist. Wenn ich jetzt in Fitnessstudio gehe und jetzt drücke ich vielleicht noch 70 Kilo, aber falsch über 100.
Mhm.
Und das tut immer ganz viel fürs Ego. Aber Reise kommt wieder hin.
Okay, kommen wir wieder hin. Sehr gut. Dann frage ich das immer meine Leute, die ich hier interviewe, ob sie sich vorstellen können, auch wieder nach Deutschland zurückzuziehen. Du ziehst ja jetzt gerade erst her, deswegen spare ich mir die Frage. Aber eine Frage, die ich trotzdem immer zum Schluss noch frage, ist so, was macht dich noch aus, außer deiner Arbeit? Also ich sage eigentlich immer so, what's one thing that is not on your LinkedIn-Profile? Aber was gibt's noch irgendwas, wo du noch so, hast du noch irgendein 1%-Skill? Bist du total gut im Latte-Art machen oder weiß ich nicht? Oder hast du mal irgendwie Kilimanjaro bestiegen und hattest das niemandem von erzählt? Gibt's da noch irgendwas, was wir noch aus dir rauskitzeln können?
Ich habe einen NLP-Trainer gemacht und habe einige Leute therapiert und mache das immer wieder gerne. Ein bisschen das Betriebssystem des Hirns knacken.
Mhm.
Das glaubt aber keiner, wenn ich das erzähle, weil es wirklich so ein diametral anderes Skill.
Ja.
Das waren also Dinge, die ich in 3 Jahren gemacht habe, wo ich ein bisschen über den Tellerrand geschaut habe, was könnte mich noch interessieren. Und das tatsächlich habe ich sehr spannend gefunden. Und das hat mir auch selber sehr viel geholfen, weil letztendlich kann man sehr gut, dass ich selbst arbeite mit den Skills.
Okay, spannend. Allerletzte Frage. Wenn jetzt hier ein CTO zuhört, der bisher kritisch über AI nachgedacht hat, was soll der heute machen? Soll der sich ein Mac Mini kaufen und OpenClaw installieren oder was empfiehlst du jemandem?
Bitte, nicht noch ein Mac Mini, ja? Wenn ihr wenigstens Provision kriegen würde auf das Zeug, ja? Aber
das wäre gut.
Ihr habt das versucht, einen Monat lang zu bekämpfen. Und das ist so wie wenn du da kann ich auf die Wand schreien und krieg mehr zurück. Die Leute wollten einfach einen Excuse, um den Mac Mini zu kaufen. Das habe ich dann nach einem Monat verstanden. Haben wir dann noch so Peter, let people enjoy things. Und haben wir dann immer gefreut, wenn sie einen Mac Mini kaufen. Ich habe mir dann Mac Studio gekauft, weil immer noch so, kann den anderen Mac Mini kaufen, ich kaufe das große Ding. Hab dann irgendwie das Mac Studio stehen und es ist schön und es leuchtet. Und dem CTO würde ich sagen, hol einen Young Ear Cracked AI Pilt Dude oder Girl, dann lass dir das mal zeigen. Weil die jüngeren Leute, die verwenden das so natural, weil ich den so viel History gehabt habe mit, ja, Software muss so viel Pain sein, ne? Das geht jetzt einfach. Einfach mal zuschauen, wie das andere machen, das kann so eye-opening sein. Ist übrigens auch wahnsinnig spannend, wenn man einfach mal anderen Leuten zuhört, wie die mit ihren Agenten reden. Da gibt es so eine weite Bandbreite zwischen, also wirklich bei manchen höre ich zu und dann denke ich mir so, okay, jetzt verstehe ich, wie sie in einer Blöße rauskommt. Und bei manchen ist so, wo ich auch was mitnehmen kann und was lernen kann, ja. Aber either way, it's interesting.
Ja. Well, it's very interesting, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit rausgeschnitten hast in deiner 7-0-Woche. Und Ja, du bist jederzeit hier im House of AI in San Francisco herzlich eingeladen, falls du demnächst hier bist. Und ich würde mich freuen, dich zu sehen. Und ja, bis bald auf jeden Fall mal.
Bis bald.
Danke dir.
Danke dir.
Mach's gut, ne? Tschüss. Ja. So, das war's mit dem Podcast mit Peter Steinberger. Den ersten Action-Album habt ihr ja. Guckt euch das an. Lasst euch AI zeigen, wenn ihr selber die Leute nicht innerhalb der Firma habt. Sprecht mit jungen Menschen. Wenn ihr das selber auch mal ausprobieren kommt, das ist die zweite oder der zweite Action-Item. Schaut euch mal bepurple.ai an, also meine Firma. Wir helfen euch nämlich auch beim Agentic Engineering. Also nicht Vibe-Coding irgendwie von 0 auf 1 irgendwelche kleinen Ideen umsetzen, sondern wirklich komplexe Features in existierenden Codebases zu bauen. Das machen wir. Das kann man mit uns machen, ohne großes Risiko einzugehen. Also einfach mal ausprobieren auf www.bepurple.ai. Und dann zuletzt möchte ich nochmal ganz kurz auf meine WhatsApp-Gruppe hinweisen. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Wie fast zu jeder Folge habe ich wieder extrem viele coole Fragen bekommen und da ich so viele Fragen bekommen habe von euch, ganz kurz einmal die Namen derer, die mich hier unterstützt haben. Markus, Carsten, Tomislav, Karl, Margo, Philipp, Björn, Fabian, Marco, Pina, Sebastian, Christian, Florian, Leonard, Roman und Jörg. Danke euch. Einige dieser Fragen habe ich hoffentlich irgendwie mit einfließen lassen. Und ja, das war's wieder, wie immer ganz zum Schluss ein Danke an Tobi Nothelfer. Mit dem produziere ich diesen Podcast. Wir hören uns wieder in spätestens 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.